Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Kennen Sie Mary Poppins? Bestes Kindermädchen aller Zeiten, aber leider nur eine Erfindung der Schriftstellerin Pamela Travis. Jedenfalls, schon Mary Poppins wusste, mit einem Löffelchen voll Zucker schmeckt dir jede Medizin. Da steckt viel Wahres drin, denn Zucker mag fast jeder, und zwar in jeder Form.
Also man trinkt ja auch schon gern mal einen Saft zum Beispiel oder auch mal einen Radler bei so schönem Wetter wie heute. Oder auch ein Wein. Wein hat ja auch viel Fruchtzucker und da kann ich auch mal nicht Nein sagen bei dem schönen Wetter, ja.
Egal ob Sonnenschein oder Regen, bei süßen Getränken oder Speisen, da können viele Menschen nicht Nein sagen. Das Problem, die meisten Menschen in Deutschland essen zu viel Zucker, Tag für Tag. Was hat das für Folgen? Wieso essen wir so gerne und so viel Zucker? Welche Rolle spielen Zuckerersatzstoffe? Diese und weitere Fragen werden wir in der Sprechstunde beantworten. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen. Unsere Expertin heute ist Dr. Ute Alexi. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Satori.
Schön, dass Sie hier sind. Wie kommt es, dass die meisten Menschen, vor allem Kinder, aber eigentlich auch die meisten Erwachsenen, muss ich sagen, die ich kenne, dass alle so gerne Süßes mögen?
Ja, das ist uns tatsächlich angeboren. Und zwar hat man Experimente mit Neugeborenen gemacht. Das hört sich jetzt schlimm an. Ganz so schlimm war es allerdings nicht. Also man hat Kindern, die gerade erst auf die Welt gekommen sind, so Flüssigkeiten auf den Mund, auf die Lippen geträufelt und dann geguckt, wie reagieren sie da drauf. Und auf süße Flüssigkeiten, die Zucker enthielten, da haben die Kinder einen ganz entspannten Gesichtsausdruck gemacht. Ganz anders war das, wenn sie zum Beispiel eine leicht saure Lösung auf den Mund geträufelt bekamen. Dann haben die so die Lippen gespitzt. Das wollten die offensichtlich nicht so gerne. Und bei ganz schlimm war es bei bitteren Lösungen. Da haben die so richtig das Gesicht verzogen. Das haben sie tatsächlich abgelehnt.
Das heißt, das ist schon ganz am Anfang so.
Genau, das ist von Mutterleib an, dass die meisten Menschen eine mehr oder weniger ausgeprägte Vorliebe für den süßen Geschmack haben. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also ich zum Beispiel habe eine sehr hohe Süßpräferenz. Referenz, leider. Und es gibt halt Menschen, bei denen ist es nicht so stark ausgeprägt. Mhm. Allerdings sind wir ja auch nicht Sklave unserer Gene. Also wenn man sich daran gewöhnt, regelmäßig starke süße oder intensiv süße Lebensmittel zu essen, dann kann das noch ein bisschen verstärkt werden.
Das heißt, man kann sich auch das ein bisschen an- oder abgewöhnen?
Man kann sich das an- und abgewöhnen, wenn man es mal schafft, ein bisschen den Zucker zu reduzieren oder süße Lebensmittel zu reduzieren, dann lässt auch das Verlangen so ein kleines bisschen nach.
Und das sollte man ja auch tun. Es wird immer gesagt, zu viel Zucker ist wirklich ungesund. Was sind denn die Folgen so?
Also das kann man so ganz pauschal tatsächlich gar nicht sagen, denn es gibt ja verschiedene Gruppen von Zucker. Chemisch gesehen ist Zucker eine Klasse von Verbindungen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Die gehören zu den sogenannten Kohlenhydraten. Aber man muss unterscheiden, woher stammen die Zucker, aus welchen Lebensmitteln und mit welcher Matrix werden die aufgenommen, also Getränke oder als Lebensmittel.
Mit Matrix meinen Sie also in welcher Form quasi?
In welcher Form das Lebensmittel ist, genau. Sind die Zucker frei, schwimmen die frei herum oder sind die in Zellen eingeschlossen? Mhm. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor ein paar Jahren das Konzept der freien Zucker entwickelt. Und zu den freien Zuckern gehören zum einen die zugesetzten Zucker. Also das sind die Zucker, die wir zu Hause im Haushalt zum Kuchenbacken verwenden oder zum Kochen eines Puddings oder in den Tee oder Kaffee tun. Plus die Zucker aus Säften. Bei Säften, dann kann man sich ja vorstellen, wenn man ein Obst presst, einen Apfel beispielsweise, dann wird die Zellstruktur zerstört und die Zucker schwimmen dann frei in dem Saft herum. Daher kommt dann auch der Begriff freie Zucker. Das Gleiche gilt dann für Smoothies oder für Babybreie beispielsweise. Die Zucker sind dann auch freigesetzt und zählen mit zu den freien Zuckern. Also diese freie Zucker, die sind eher gesundheitlich bedenklich, aber die natürlichen Zucker, wie sie zum Beispiel in einem Apfel natürlich vorkommen oder in Gemüse, zuckerreiche Gemüse sind zum Beispiel Karotten, rote Beete oder Pastinaken und auch der Zucker in Milch, also der Milchzucker, die gelten als völlig unbedenklich. Also man sollte jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ich schränke meinen Obstverzehr ein, weil da so viel Zucker drin ist.
Das heißt, Apfel essen Das ist gut, würde sie sagen, aber daraus aus diesem Apfel dann Apfelsaft zu machen, das ist nicht mehr so gut, weil da zu viele von diesen freien Zuckern sind.
Genau, das ist das Konzept von der WHO, das Konzept der freien Zucker.
Tja, ich würde Sie jetzt gerne fragen, wie das mit der Schokolade ist und auf eine gute Antwort hoffen, weil wir haben eine Umfrage gemacht, besser gesagt, meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich mal umgehört, welche süßen Speisen oder Getränke besonders beliebt sind.
Schokolade.
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 Schokolade. Das kenne ich von Kindheit her. Nach dem Mittagessen darf man ein Rippchen Schokolade essen.
So was Süßes zwischendurch geht ja immer.
Also Zuckeraustauschstoffe nehme ich nicht. Da achte ich schon drauf. Zucker ist meist in Kuchen oder so. Oder auch dann ja im Wein.
Ja, ich habe gerade einen Mangosaft gekauft. Also ne, man merkt gar nicht, wo das alles drin ist.
Gummibärchen.
Ein gutes Stück Kuchen macht mir immer Freude.
Also ich versuche, versteckte Zucker zu vermeiden, so wie in Joghurt und so, wo man überall nicht denkt, dass es drin ist und es ist dann doch drin.
Zum Beispiel im Cappuccino, da ist unglaublich viel versteckter Zucker drin. Trotzdem schmeckt's.
Hin und wieder auch vielleicht das ein oder andere Süßgetränk, worauf man auch nicht verzichten möchte, gerade im Sommer, wenn man so eine Erfrischung irgendwie braucht. Bei mir ist es aber persönlich Cookie-Dough-Teig. Also Keksteig, roher Keksteig, der ist für mich meine absolute Verführung.
Kaiserschmarrn.
Also ich würde jetzt schon sagen, wenn mal eine Packung Gummibärchen in der Küche liegt, dann kann ich da auch mal gut zugreifen.
Schwarzwälder Kirschtorte. Und da kann ich nie Nein sagen. Obwohl ich ansonsten kein süßer Mensch bin, sondern eher so auf der herzhaften Seite liege. Aber Schwarzwälder Kirschtorte, da bin ich dabei.
Ja, das wäre ich dann auch. Wer kann da schon Nein sagen? Das war jetzt eine ganze Palette, angeführt von Schokolade, Schokolade. Es wurde aber auch einmal von den versteckten Zuckern gesprochen. Kommen wir doch jetzt mal von den freien Zuckern, die Sie eben erklärt haben, zu den versteckten Zuckern. Da wurde, glaube ich, gesagt Joghurt zum Beispiel. Was ist damit genau gemeint?
Also normalerweise meint man damit, dass Zucker auch in Lebensmitteln ist, wo man, also zugesetzte freie Zucker auch in Lebensmitteln sind, wo man es gar nicht erwartet. Also bei einem gesüßten Fruchtjoghurt würde ich es persönlich schon erwarten. Also meistens spricht man davon, dass auch pikante Speisen kleine Mengen Zucker enthalten. Zum Beispiel Ketchup ist das beliebteste Beispiel dafür.
Und da ist ja richtig viel drin.
Da ist richtig viel drin, ja. Aber man darf ja nicht nur den Gehalt des Lebensmittels betrachten, sondern man muss auch sehen, wie viel wird denn davon gegessen.
Naja.
Und ich leite eine Ernährungsstudie mit Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, beziehungsweise ich leite das Studienzentrum. Und wir haben auch Ernährungsprotokolle von unseren Probanden erhalten und haben dann tatsächlich mal genau hingeguckt, wo kommt denn der Zucker her?
Ja.
Und das deckt sich im Grunde genommen sehr gut mit dem, was Ihre Hörer so gerade gesagt haben. Nämlich ungefähr ein Drittel kommt aus Süßigkeiten, also Gummibärchen und Schokolade beispielsweise. Ein weiteres Drittel kommt aus zuckergesüßten Getränken oder zuckersüßen Getränken. Dazu zählen wir jetzt nicht nur die Limonaden, sondern auch die Säfte. Das wurde ja auch gerade erwähnt. Mhm. 15% kommen aus Milchprodukten, gesüßten Milchprodukten, Kakao beispielsweise oder Fruchtjoghurt und 10% dann noch aus gesüßten Backwaren. Und das sind die Hauptzuckerquellen. Und der Rest, das ist dann gar nicht mehr so viel übrig, der kommt dann aus den versteckten, in Anführungszeichen, Zucker. Das sind dann aber immer so kleine Mengen, die dann aufgenommen werden. Aber die Hauptquellen, das ist ganz wichtig, sind tatsächlich Süßigkeiten und Zucker, süße Getränke.
Wobei man das ja dann eigentlich weiß. Also da weiß ich ja, wenn ich dann eine Tafel Schokolade oder eine halbe, wenn ich gut bin, esse, dann weiß ich ja, okay, das war jetzt eine Süßigkeit. Während wenn ich Ketchup esse, ist das, glaube ich, da denkt keiner so richtig an Zucker oder, weiß ich nicht, Fertiggerichte. Auch da ist ja Zucker drin. Ich glaube, zum Konservieren ist das ja auch gut.
Ja, Zucker wird zum Konservieren verwendet. Zum Beispiel Marmelade enthalten natürlich viel Zucker, weil sie zum Konservieren verwendet wird. Und Zucker dient aber auch zum Abrunden des Geschmacks. Also meine Mutter beispielsweise, wenn die Tomatensoße gekocht hat, die hat immer auch eine kleine Prise Zucker da reingetan, einfach um das Geschmack, das Aroma insgesamt abzurunden. Natürlich ist es die Frage, wie viel Zucker ist da drin? Und der handelsübliche Ketchup ist natürlich in der Regel sehr, sehr süß, also süßer vielleicht, als man das zum Abrunden bräuchte. Aber es ist generell so, dass in Fertigprodukten auch Zucker zugesetzt wird, aber halt, wie gesagt, in geringen Mengen.
Ja. Es wurde auch erwähnt, gesüßte Getränke. Über die Obstsäfte hatten wir jetzt schon gesprochen. Limonaden. Wie stehen Sie zu der Limonade? Die Gretchenfrage.
Also ja, die Gretchenfrage. Ich sage immer, wenn eine gute Fee zu mir kommt und würde sagen, ich habe 3 Wünsche frei zur Ernährung in Deutschland, wäre eins dieser Wünsche, dass die Menschen weniger zuckersüße Getränke trinken. Also sowohl Limonaden als auch Säfte. Denn es die Evidenz, also die der wissenschaftliche Beleg, dass diese Getränke auf Dauer, wenn man sie oft und regelmäßig in größeren Mengen konsumiert, dass die der Gesundheit schaden, ist einfach sehr gut. Das größte Risiko ist, wenn man viel zuckergesüßte Getränke trinkt, ist, dass man Übergewicht entwickelt. Mhm. Der Hintergrund ist, dass wir von der Evolution her nicht daran gewöhnt sind, dass Getränke Kalorien enthalten. Also in der Steinzeit gab es ja keine gesüßten Getränke oder keine süßen Getränke. Es gab einfach nur Wasser. Und deshalb hat unser Körper nicht gelernt, dass in Getränken auch Kalorien sind. Wenn Sie ein Lebensmittel essen, dann merkt der Körper, das waren jetzt Kalorien und bei der nächsten Mahlzeit muss ich vielleicht gar nicht so viel essen. Bei Getränken ist das nicht so der Fall. Man nimmt dann Kalorien auf, aber bei der nächsten Mahlzeit isst man so viel, als hätte man das nicht getan. Mhm. Und das ist das Problem, gerade wenn man zwischen den Mahlzeiten dann auch immer noch ein Glas Limonade trinkt und immer oder Saft trinkt und damit Kalorien aufnimmt. Und dann wird die Energiebilanz positiv und man nimmt ganz langsam an Fettgewebe zu.
Weil positiv heißt hier mehr und nicht gut, sondern
zu viel. Ja.
Und das hat, Übergewicht hat ja langfristig gesehen, auch wenn es dann schweres Übergewicht wird, dann doch eindeutig gesundheitliche Folgen. Ne?
Zahlreiche gesundheitliche Folgen. Also das fängt an mit psychischen Problemen, weil man gehänselt wird, bis zu koronaren Herzkrankheiten. Wenn es länger dauert und schweres Übergewicht ist, kriegt man auch orthopädische Probleme. Also da gibt es eine ganz weite Spanne von Komorbiditäten, so heißt das, von Krankheiten, die Folge von Übergewicht sind.
Wir haben es hier in anderen Sendungen auch schon mal erwähnt, aber nur um es nochmal klarzustellen. Bei Kindern wird oft gesagt, weil Sie ja auch eine Studie mit Kindern machen, bei Kindern wird oft gesagt, das verwächst sich noch. Wie sehen Sie das, Übergewicht bei Kindern?
Also es verwächst sich nur in den ersten Lebensjahren. Das war auch eine Auswertung, die wir bei uns in der Donald-Studie gemacht haben. Also bis zum Schulalter, da werden die Kinder ein bisschen dicker und dann werden sie wieder ein bisschen dünner. Aber ab dem Schulalter persistiert das Übergewicht, das heißt, es bleibt bestehen. Und auch große repräsentative Studien zeigen, wenn man einmal Übergewicht hat, dann fällt es einem sehr schwer, da wieder runterzukommen. Und deshalb ist die Prävention so wichtig, dass man gar nicht erst übergewichtig wird.
Frau Lexi, ist denn Zucker gleich Zucker? Also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die schwören auf den braunen Zucker oder auf den Rohrzucker oder auf den Agaven. Dicksaft. Genau.
Ja.
Welcher ist denn jetzt da der Beste?
Zu den freien Zuckern zählen alle diese süßenden Lebensmittel, die Sie genannt haben. Da zählt sowohl der Haushaltszucker zu, also der ganz normale weiße Zucker, als auch die ganzen Sirupe, die es gibt, Ahornsirup, Reissirup, Dattelsirup, Agavendicksaft, als auch Birnendicksaft oder solche Lebensmittel und Honig auch. Also die zählen alle mit zu den freien Zuckern, zu den zugesetzten Zuckern. Natürlich ist in den Sirups auch ein Anteil Wasser, deshalb ist dann der absolute Zuckergehalt pro 100 Gramm ein bisschen geringer. Aber insgesamt sind diese Zucker oder diese süßenden Lebensmittel nicht besser und nicht schlechter als Haushaltszucker. Man kann auch nicht sagen, das eine sind natürliche Zucker und das andere sind künstliche Zucker, weil der Haushaltszucker, der ist zwar weiß und sauber, aber im Grunde genommen wird er auch aus der Zuckerrübe hergestellt. Aus einer deutschen, in der Regel aus einer deutschen Zuckerrübe. Und wer mal durch Norddeutschland gefahren ist im Herbst, der hat überall rechts und links Zuckerrübenfelder gesehen. Also das ist ein deutscher, einheimischer Zucker. Der wird auch nicht exportiert oder sowas.
Das heißt, egal ob ich weißen oder braunen Zucker oder den Zucker aus dem Agavendicksaft zu mir nehme, es ist eigentlich, wenn man sich ganz genau angucken würde, immer das gleiche Molekül, immer dieses Zuckermolekül.
Da sind immer Zucker drin. Also es gibt schon kleine Unterschiede. Es gibt ja die Glucose, das ist der Traubenzucker, der ist zum Beispiel in dem Ahornsirup enthalten oder Reissirup. Dann gibt es Fructose und unser Haushaltszucker ist eine Kombination aus den beiden. Aber alle zählen zu den Zuckern und es gibt keine wesentlichen Unterschiede.
Wo wir jetzt einmal, wir können einmal nochmal nachhaken bei Glucose und Fructose. Mhm. Also Fructose wird oft übersetzt als Fruchtzucker.
Genau.
Das klingt so ein bisschen besser,
positiv,
gesünder,
genau.
Positiver.
Ja.
Wie sehen Sie das? Wie sieht das die Ernährungswissenschaftlerin?
Ja, tatsächlich wird oft verwechselt der Zucker, der Haushaltszucker mit dem Zucker im Blut. Das ist aber nicht dasselbe. Im Blut haben wir den Traubenzucker. Und wenn man jetzt Traubenzucker isst, dann geht das sehr schnell ins Blut. Der Blutzucker steigt sehr schnell an und man braucht viel Insulin, um den wieder abzusenken. Und das ist eine Stoffwechsellage, die ist langfristig gesehen nicht so günstig. Bei Fructose ist es ein bisschen anders. Fructose ist nicht blutzuckerwirksam, weil Blutzucker ist halt Glucose und nicht Fructose, sondern Fructose wird über die Leber abgebaut. Es wird immer wieder diskutiert, ob große Mengen Fructose tatsächlich dazu führen, dass die Leber mit diesem Zucker überschwemmt wird und dann, um den wieder loszuwerden, aus der Fructose Fett bildet und dann es zu einer Leberverfettung führt. Aber das ist wirklich nur bei großen Mengen der Fall. Also bei den normalen Haushaltsmengen, wenn man sich an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und auch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hält, den Zuckergehalt ein bisschen einzuschränken, dann ist das kein Problem.
Das, was Sie gesagt haben mit den Spitzen, also dass man auf einmal ganz viel Blutzucker hat und dann deswegen auch der Kreislauf, also der Stoffwechsel ein bisschen belastet wird. Da fällt doch das Wort glykämischer Index.
Genau.
Klären wir das doch mal auf, weil das.
Ja, also Glucose hat einen sehr hohen glykämischen Index. Der wird auch oft als Referenz genommen, wenn man den glykämischen Index von Lebensmitteln misst. Und Fructose hat entsprechend einen niedrigeren glykämischen Index, weil er nicht zu einem Anstieg von Blutzucker führt. Und Saccharose, das besteht ja aus beiden Molekülen, die hat einen mittleren glykämischen Index.
Das heißt, das ist wie eine Charaktereigenschaft, glykämischer Index.
Genau.
Für jedes Nahrungsmittel kann ich sagen,
für jedes
hohen
Nahrungsmittel
oder niedrigen glykämischen Index.
Stärkehaltige Lebensmittel haben auch einen relativ hohen glykämischen Index, vor allen Dingen, wenn sie leicht verdaulich sind, wie Weißbrot. Weil die Stärke im Weißbrot besteht aus einer langen Kette von Glukosemolekülen und die werden im Darm sehr schnell in ihre Bestandteile zerhackt und führen dann auch zu einem Anstieg des Blutzuckers und als Folge des Insulins. Und auf Dauer kann das einfach nachteilig sein, wenn der Körper immer die Bauchspeicheldrüse aktivieren muss, um ganz viel Insulin zu produzieren. Zum einen liegt das daran, dass Insulin dafür sorgt, dass der Blutzucker wieder sinkt, indem es die Zellen öffnet, damit die Glucose in die Zellen kann, sowohl Muskelzellen als auch Leberzellen. Mhm. Und dann bekommt also die Leber auch viel Zucker ab. Und außerdem wirkt Insulin anabol, das heißt Körpergewebe aufbauend, Fettgewebe aufbauend. Das heißt, der Körper muss ja jetzt irgendwas mit dem ganzen Zucker machen, der da in großen Mengen angeschwemmt kommt und fängt dann an, den Zucker umzubauen in Fett. Und das wollen wir ja auf Dauer.
Der macht dann Speckröllchen.
Im Grunde genommen, ja. Wenn man es überspitzt darstellen will, ja.
Das heißt, eigentlich sollte ich gucken, des Öfteren eher Nahrungsmittel zu haben, wo der glykämische Index eher gering ist. Also
genau.
Wo die Zucker, die in diesem Nahrungsmittel drin sind, zum Beispiel, weiß ich nicht, Kartoffeln haben ja auch viele Kohlenhydrate.
Kartoffeln haben auch viele Kohlenhydrate.
Kann man
leicht verfügbare, es kommt auf leicht verfügbare Kohlenhydrate an. Und da kommt es dann auch, also das ist auch eine Wissenschaft für sich. Der glykämische Index. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat sich damit extrem gut ausgekannt und hat mir dann immer mich mit Informationen versorgt. Bei gekochten Kartoffeln ist es so, wenn man die dann nochmal einmal abkühlen lässt und dann wieder erwärmt, dann sinkt der glykämische Index, weil sich resistente Stärke bildet. Oder Pommes haben aber auf der anderen Seite einen relativ hohen glykämischen Index. Also es kommt darauf nicht nur auf das Lebensmittel an sich an, sondern auch auf die Zubereitung. Oder bei Haferflocken, das finde ich auch sehr spannend, ist es so, dass die groben Haferflocken einen niedrigeren glykämischen Index haben als die zarten. Das liegt einfach daran, dass der Körper das kann man sich ja gut vorstellen, dass ein Körper länger braucht, um die groben Haferflocken zu verdauen und die Stärke dann aufzulösen in die Bestandteile und ins Blut zu schicken, als bei den zarten Haferflocken, die dann schon ein bisschen kleiner sind. Obwohl die Zusammensetzung, wenn man das jetzt chemisch analysiert im Labor, ist genau dieselbe.
Ah ja. Dann würde ich jetzt mal sagen, Vollkornprodukte, da braucht der Körper, da braucht der Magen und der Darm ja ganz schön lange, um das alles wirklich zu verdauen. Ich muss ja allein schon mehr kauen. Eher ein geringer glykämischer Index und ein bisschen besser?
So ganz platt kann man das nicht sagen, weil auch zarte Haferflocken sind Vollkornhaferflocken. Also Vollkorn ist natürlich gut, besser als weiß ausgemahlenes Mehl oder ausgemahlene Getreideprodukte, weil es enthält mehr Ballaststoffe und es enthält mehr Nährstoffe wie Vitamin B1 beispielsweise und mehr ungesättigte Fettsäuren. Also ich bin auch ein absoluter Fan von Vollkorn. Aber wenn man jetzt ein Vollkornbrot hat, das aus fein gemahlenem Mehl besteht und daneben ein Graubrot oder ein Weißbrot, ist der Unterschied beim glykämischen Index gar nicht so groß, weil es auf die Matrix ankommt. Das hatten wir ja gerade schon einmal.
Okay. Ganz kurz, das heißt, weil mit dem glykämischen Index oft auch beworben wird und auf den sozialen Medien da viel, viel zu erzählt wird, kann ich mir merken, der spielt eine gewisse Rolle, aber es ist auch kompliziert und ich muss mich damit nicht verrückt machen. Prinzipiell ist Vollkorn immer ganz gut.
Vollkorn ist auf jeden Fall besser als Weißmehl.
Alles klar, da haben wir doch schon mal was, an dem man sich festhalten kann.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben in der Leitung Frau Klose. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Hallo, schön, dass Sie anrufen.
Ja, ich wollte nur erzählen, dass ich seit Jahren eigentlich in so Joghurtspeisen, da mache ich mir manchmal einen Apfel rein oder Haferflocken oder sowas, da tue ich flüssigen Süßstoff rein. Und nun habe ich Bedenken, weil das die Mengen sind auch erheblich, weil mir das gut schmeckt und nicht aus Abnehmengründen, ob das vielleicht schädlich ist.
Na, ich gebe mal gleich weiter.
Auch, ja, auch für die Bauchspeicheldrüse und wie das überhaupt ist, ob es da Grenzwerte gibt für Süßstoff, das würde mich interessieren.
Ja, danke, Frau Klose. Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist, dass es nicht den einen Süßstoff gibt, sondern Süßstoff ist eine Substanzklasse. Die haben alle gemeinsam, dass sie sehr, sehr, sehr süß schmecken, also viel süßer als Zucker. Und deshalb brauchen sie auch für ihren Joghurt immer nur so einen kleinen Tropfen und nicht einen ganzen Esslöffel Zucker.
Ich nehme meistens mehr. Und da ist Zyklamat, lese ich gerade, Zyklamat, Saccharin und Säureregulator drin und Zitronensäure. So.
Ja, da sind das die beiden. Zyklamat und Saccharin sind die beiden Klassiker der Süßstoffe. Das sind sozusagen die ältesten, die tatsächlich auf dem Markt sind.
Ja.
Und Süßstoffe zählen zu den Zusatzstoffen. Und das bedeutet, dass sie eine Zulassung von den europäischen Behörden haben müssen. Das heißt, dass sie zum Beispiel, dass es auch Grenzwerte gibt, zum Beispiel für die Verwendung in Lebensmitteln. Jetzt verwenden Sie das natürlich selber und deshalb gibt es da keine festgesetzte Konzentration. Sie können ja so viel da reintun, wie Sie wollen. Ich weiß, also es gibt keinen mir bekannten Grenzwert, der sagt, man soll Süßstoff nur gering dosieren. Was ich aber gelesen habe, ist, dass die längere Anwendung von Süßstoff keinen gesundheitlichen Vorteil mehr bringt. Die WHO hat eine ganz interessante Stellungnahme letztes Jahr veröffentlicht und haben Studien untersucht zu Süßstoffverwendung und dem Körpergewicht, der Körpergewichtsentwicklung. Und bei kurzfristigen Studien war es so, dass die Verwendung von Süßstoff zu einer Reduktion des Körpergewichts geführt hat, also im Durchschnitt 3 Monate. Wenn man den aber über längere Zeit nimmt, dann war diese Wirkung gar nicht mehr da.
Ja, das verstehe ich. Aber mich interessiert gar nicht dieser Abnehmeffekt, sondern mir schmeckt das einfach. Das ist irgendwie absurd, aber es ist so. Und jetzt frage ich mich, ob man vielleicht hochrechnen kann man hatte bestimmte Versuche mit Ratten oder sowas gemacht, ob man da hochrechnen kann, dass da irgendwann das doch schädlich werden kann. Denn wenn das der Fall ist, würde ich mir das lieber abgewöhnen. Aber wenn da überhaupt keine Bedenken sind, dann würde ich so weiterleben.
Ja, also Sie können ja, um auf Nummer sicher zu sein, auch mal einen anderen Süßstoff probieren. Es gibt ja auch noch verschiedene andere.
Ja, wie ist es mit Birkenzucker? Ist das auch eine Art Süßstoff oder geht das unter Zucker?
Birkenzucker ist tatsächlich ein Zuckeraustauschstoff. Das ist die andere Gruppe der Ersatzstoffe und das ist ein Zuckeralkohol. Und Birkenzucker, das gibt es ja als Streusüße, der ersetzt nicht nur den Geschmack des Zuckers, sondern auch die Masse. Deshalb kann man so Zuckeraustauschstoffe, auch Sorbit oder Xylit, zum Backen verwenden.
Ah ja, gut.
Den können Sie auch nehmen, bestehen dann auch keine Bedenken dagegen.
Gibt es nicht auch, das habe ich mal von ein, zwei Bekannten gehört, den Effekt, dass wenn man zu viel, jetzt weiß ich mal nicht, ob von einem Austauschstoff oder einem Süßstoff ist, dass man dann Durchfall bekommt?
Das sind die Austauschstoffe, die Zuckeraustauschstoffe. Also es gibt zum Beispiel Säfte, die mit Zuckeraustauschstoffen gesüßt sind, also Saftgetränke und Nektare, die sind dann mit Wasser verdünnt und werden mit Zuckeraustauschstoffen gesüßt. Und da muss dann auch tatsächlich ein Warnhinweis draufstehen, kann in größeren Mengen abführend wirken.
Das heißt, da reagiert der Körper dann selber schon und sagt so, jetzt reicht, das ist ein bisschen zu viel.
Ja, dann Das ist dann keine Reaktion direkt, sondern im Darm sammelt sich dann dadurch, dass es nicht vollständig absorbiert wird, Wasser an. Und das führt dann dazu, dass es abführend wirkt.
Hm. Frau Klose, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie sich dadurch, dass Sie so viel, Sie sagen ja selber, dass Sie relativ viel in Ihren Joghurt reinmachen, ja, weil Sie es so lecker finden, so süß, ja. Dass Sie dann auch generell quasi sich daran gewöhnen, so extrem süß zu essen? Also merken Sie es auch bei anderen Sachen, dass der Kuchen, den die Nachbarin gebacken hat, allen schmeckt, nur Ihnen nicht, weil Sie finden, da gehört noch die doppelte Portion Zucker rein?
Nee, das finde ich nicht, weil die Kuchen sind allgemein ziemlich süß. Und ich bin auch so erzogen, so als Belohnung und so immer Süßigkeiten zu kriegen. Und als Kind habe ich auch schon sehr viel Süßigkeiten gegessen. Mhm. Aber wie ist das in Bezug auf die Bauchspeicheldrüse? Könnte man davon eher ein Karzinom kriegen, als wenn man darauf verzichtet? Also Alkohol trinke ich so gut wie gar nicht.
Ja, aber mir ist nicht bekannt, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen der Verwendung von Süßstoffen und der Entstehung von Krebs. Und auch den Blutzucker wird nicht erhöht. Das betrifft ja auch die Bauchspeicheldrüse.
Also das hört sich so an, als wenn Sie das so erstmal so weitermachen könnten und genießen könnten. Und solange Ihnen dann auch der Nachbarskuchen weiterhin schmeckt und da irgendwie kein Ärger zu befürchten ist, dann sind Sie da, glaube ich, auf einem guten Weg. Vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Sachs, guten Tag.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Ja, meine Frage, also weil ich bin sehr lange, höre ich Ihre Sendung schon. Ich wollte erstmal noch ergänzen, also was mich schon irgendwie die Einseitigkeit in dem ganzen Thema Zucker ein Stück stört. Wer sich mit der chinesischen Medizin befasst oder davon schon mal gehört hat, auf der Zunge sind alle sechs Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehend für die einzelnen entsprechenden Organzonen abgebildet. Also Zucker ist auch lebensnotwendig, also weil das immer also teilweise so verteufelt wird. Jetzt, das war jetzt eine Vorbemerkung von mir und gerade in der chinesischen Medizin zwischen Normalzeit 9 Uhr und 11 Uhr arbeiten Milz und Bauchspeicheldrüse und die brauchen besonders süß. Also da kann man das ja nochmal fördern. Und ich habe nach einem Vortrag in der Volkshochschule vor Jahren in Kamenz mich mit Stevia eine ganze Weile ganz intensiv auseinandergesetzt und nutze das schon jetzt viele Jahre. Ganz, ganz selten noch den normalen den Rohrzucker oder den Rohrzucker. Mhm. Also ich nehme das zum Süßen.
Und Sie kommen gut klar mit dem Stevia? Wo ist das Ihre Empfehlung? Oder?
Für mich, also für meinen Körpertyp ja, ich bin schlank und jetzt habe ich aber letztens eine Diskussion, das waren eben zwei verschiedene Meinungen. Ich hatte vor vielen Jahren ein Buch mit von der, glaube ich, Barbara Simonson, die ist eine Journalistin oder eine...
Genau, haben Sie eine konkrete Frage?
Genau, ich möchte darauf hin. Und da, die beschäftigt sich sehr intensiv, hat sich damit sehr intensiv befasst und ich konnte mir also da ich das Buch verlegt habe, jetzt die Frage nicht beantworten, deswegen jetzt wende ich mich an Sie. Stevia hatte ich damals so entnommen, wird anders verstoffwechselt im Gehirn oder im Körper als andere Süßstoffe, sodass das also in der Energiebilanz nicht die Rolle spielt.
Ja, dann gebe ich mal weiter mit der Stevia-Frage.
Ja, also das Interessante an Süßstoffen, was ich auch total spannend finde, ist, dass es eine Gruppe von chemischen Verbindungen, die alle süß schmecken, also auch alle an den Rezeptor in der Zunge, von dem Sie gesprochen haben, andocken. Aber chemisch sind die alle komplett unterschiedlich. Also wenn man sich diese Strukturformeln, das kennen Sie ja vielleicht aus der Chemie, aufmalen, das sind komplett unterschiedliche Moleküle. Und deshalb ist es auch immer so schwer, die zu untersuchen, weil jedes dieser Moleküle wird anders verstoffwechselt. Deshalb kann man auch ganz schlecht da alle Süßstoffe über einen Kamm scheren, was solche Sachen angeht. Ich würde auch gerne noch mal auf das andere, was Sie angesprochen haben, eingehen. Ich hoffe nicht, dass ich den Eindruck erweckt habe, Zucker zu verteufeln. Ganz im Gegenteil. Also ich möchte niemanden animieren, sich zuckerfrei zu ernähren. Natürliche Zucker in Obst, Gemüse und sowas auf keinen Fall limitieren Und bei den freien Zuckern gilt ein Grenzwert von 10% der Energiezufuhr. Auch das ist also völlig akzeptabel und gesund.
Es ist ja ein Energielieferant für unseren Körper. Wenn Sie sagen, dass Insulin es ermöglicht, dass der Blutzucker in die Zellen gelangt, der soll da ja auch einen Sinn erfüllen. Ja. Es ist die Menge, die das gibt.
Und ich möchte jetzt hier auch nicht Verzicht predigen. Also Essen muss auch immer Genuss sein und dazu gehören natürlich auch süße Lebensmittel.
Salz. Schmeckt ganz und gar nicht wie Zucker, aber sieht ähnlich aus und es wirkt ebenso wie Zucker. Es ist wichtig für uns in geringen Mengen, ungesund ist es für uns in größeren Mengen. Professor Felix Mahfouth ist leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg an der Saar. Guten Tag, Professor Mahfouth.
Guten Tag.
Hallo. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen, pro Tag nicht mehr als 5 Gramm Salz zu sich zu nehmen. Das ist ungefähr ein Teelöffel. Wenn man jetzt sich anguckt, wie viel Menschen in Deutschland so durchschnittlich zu sich nehmen, ist das deutlich mehr, teilweise fast das Doppelte sogar. Was sind die Folgen von zu viel Salz Tag für Tag?
Es ist gut belegt, dass Salz, wenn wir zu viel davon zuführen, Komplikationen hervorruft für das Herz-Kreislauf-System, unter anderem Bluthochdruck. Wir wissen auch, dass zum Beispiel Schlaganfälle, Herzinfarkte oder auch Nierenschwäche durch zu viel Salz, was wir zuführen, verursacht werden kann.
Und was mache ich jetzt, wenn ich nicht zu viel Salz zu mir nehmen möchte? Ich verbanne den Salzstreuer auf dem Esstisch einfach irgendwo hin und salze nicht mehr die Suppe nach? Oder was muss ich noch tun?
Also hier muss man voneinander unterscheiden, dass wir einerseits natürlich das Zusalzen durch das Speisesalz kennen. Das haben Sie gerade angesprochen, den Salzstreuer, mit dem ich eben ein Gericht für viele Leute schmackhafter machen kann. Wir wissen aber auch, dass es versteckte Salze gibt, zum Beispiel in Fertiggerichten, ganz klassisches Beispiel, aber auch in Wurstwaren oder Käse ist häufig viel Salz enthalten, weil es eben die Gerichte schmackhafter macht. Das haben Sie eben schon angesprochen. Und wir haben eine Studie veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, dass es auch in Brausetabletten häufig zu viel Natrium vorhanden ist. Das Brausen im Wasser, das entsteht sozusagen dadurch, dass sich Natrium mit Wasser zu Hydrogencarbonat auflöst. Dieses Brausen im Glas, im Wasser, das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass in den meisten Brausetabletten eben Natrium vorhanden ist. Mhm. Weil das ein Nahrungsergänzungsmittel ist, ist es auf vielen dieser Packungen nicht ausgewiesen und gilt daher auch als eine versteckte Natriumquelle, auf die man sicherlich aufpassen muss.
Jetzt sagen Sie immer Natrium. Ich erinnere mich, Schulunterricht, Chemie, Salz war Natriumchlorid, oder?
Ganz genau.
Aber in diesen Brausetabletten ist nur das Natrium drin oder wirklich das ganze Salz?
Genau. Das Problem ist auch beim Kochsalz, das haben Sie gerade angesprochen, das Natriumchlorid. Nicht das Natriumchlorid, sondern tatsächlich das Natrium. Und darum geht es auch. Also das tatsächliche Natrium ist das Problem und darauf muss man auch aufpassen.
Und das ist jetzt in Brausetabletten, auch wenn die süß schmecken?
Richtig, auch wenn die süß schmecken, auch zum Beispiel in Medikamenten. Es gibt ja einige Tabletten, Brausetabletten, die rezeptfrei in den Apotheken erhältlich sind. Man kennt das vielleicht, wenn man mal Kopfschmerzen hat und bestimmte Substanzen zu sich führt. Da ist auch häufig Natrium drin. In diesen in den Apotheken verkauften Arzneimitteln muss es ausgewiesen werden. Daher lohnt sich ein Blick auf den Natriumgehalt der Brausetablette. Aber in vielen Nahrungsergänzungsmitteln, also Multivitamine, Zink, Vitamin C. In diesen Tabletten ist es häufig nicht ausgewiesen und das muss man berücksichtigen. Das ist eine versteckte Natriumquelle.
Ja, das heißt, berücksichtigen ist ja schwierig, wenn ich noch nicht mal weiß, wie viel da drin ist. Ich stehe da im Supermarkt vor diesem ganzen Regal voll mit Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt ja unglaublich viele Pillchen und ich weiß nicht, Pulverchen und Brausetabletten. Und ich muss also damit rechnen, dass ich darüber auch eine Portion Natrium zu mir nehme.
Richtig. In den allermeisten Tabletten, Brausetabletten, ist das Natrium. Es gibt einige wenige, wo das Kalium ist, also wo das Kaliumchlorid setzt sich dann zu Kaliumhydrogencarbonat umwandelt und dann das Brausen erzeugt. Aber in den allermeisten Tabletten, so haben wir das in unserer Studie gefunden, ist es tatsächlich Natrium und das muss man berücksichtigen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Lebensmittelhersteller das entsprechend ausweisen müssen in diesen Nahrungsergänzungsmitteln, wie hoch der Natriumgehalt der einzelnen Brausetablette ist.
Ja, das wäre doch durchaus hilfreich, damit gerade wenn jemand hohen Blutdruck hat, stelle ich mir vor, dann muss man ja besonders darauf achten, dass man nicht zu viel davon zu sich nimmt, dann auch dementsprechend reagieren kann.
Unbedingt.
Was würden Sie denn sagen, wenn ich jetzt generell meinen Salzkonsum ein wenig einschränken will? Den meisten schmeckt es am Anfang gar nicht. Also wenn einer jahrelang immer seine Suppe gesalzen hat, bevor sie überhaupt probiert hat, weil er prinzipiell immer so ein eine ordentliche Portion Salz braucht. Kann man sich da wieder weggewöhnen von? Kann man sich das abgewöhnen?
Man kann sich das abgewöhnen. Ich selber merke das immer, wenn man im Urlaub ist, zum Beispiel in Italien oder in mediterranen Ländern, wo sehr wenig zugesalzen wird, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis sich der Geschmack wieder daran gewöhnt hat, die natürlichen Produkte zu schmecken und weniger das Salz. Das ist was, woran man sich gewöhnen kann. Unser Gehirn, wissen wir auch, hat Bereiche, die sich sozusagen erinnern können an den Salzgehalt. Und das ist sicherlich was, was, ich will nicht sagen, in eine Sucht, Suchtäquivalent gelten kann, aber sicherlich etwas, woran wir uns gewöhnt haben und gewöhnen können. Aber man kann sich auch wieder davon abgewöhnen. Und das ist was, was eine gewisse Zeit braucht. Und dann aber sicherlich auch langfristig positive Effekte auf die kardiovaskuläre Gesundheit haben sollte.
Auch für Salz gilt, zu viel ist ungesund. Warum wir oft zu viel Salz zu uns nehmen, wo es überall drin steckt, teilweise ohne, dass wir es wissen, darüber habe ich gesprochen mit Professor Mahfouz vom Uniklinikum des Saarlandes in Homburg an der Saar. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben auch ganz viele Mails bekommen. Eine, da geht es um Kindernahrung, also diese Gläschen, was man den ganz Kleinen gibt, wo so pürierte Sachen drin sind, häufig Obstmus zum Beispiel. Da fragt eine Hörerin, ist das auch freier Zucker?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich würde diese Frage tatsächlich mit Ja beantworten. Also zum Beispiel in Großbritannien, die Ernährungsorganisationen sagen ganz eindeutig, dass auch der Zucker in diesen stark pürierten Babygläschen, in Beikostgläschen zu den freien Zuckern gezählt wird. Und das ist bedenklich. Es gibt eine Übersichtsarbeit über Beikostprodukte in ganz Europa und die haben festgestellt, dass der Zuckerhalt in diesen Produkten sehr groß ist. Das gilt auch für Deutschland. Wir haben auch mal eine Marktübersicht gemacht von Beikostprodukten und haben uns die deklarierten Zuckerwerte angeguckt und die waren sehr groß. Nicht, weil die Hersteller da Zucker zugesetzt haben, sondern das waren die natürlichen Zuckergehalte im Obst und Gemüse. Also die Hersteller haben bevorzugt süße Gemüsesorten ausgewählt. Ein Beispiel ist die Möhre, die ist ja sehr süß, oder die Pastinake und zum Teil dann auch noch mit Säften geschmacklich abgerundet oder mit Obstbreien abgerundet. Und Obst ist ja auch sehr zuckerreich und je nachdem, welche Sorte man hat, hat man dann auch noch ein bisschen mehr Zucker da drin. Das heißt, es war kein zugesetzter Zucker, aber dadurch, dass es so stark püriert wurde und der Zucker freigesetzt wurde aus den Zellen, war es dieser freie Zucker, von dem ich gesprochen habe.
Aber selbst wenn ich jetzt meinem Kind keine Gläschen gebe, sondern alles mit der Hand püriere zu Hause, die Pastinake oder die Möhre, das ist ja so ein klassisches Kinderessen. Wenn ich das Kind heranführe und wenn es keine Zähne hat, muss ich ja pürieren. Ja. Das heißt, ich werde ihm immer diese freien Zucker präsentieren, oder?
Ja, das stimmt natürlich, prinzipiell schon. Aber zum einen glaube ich nicht, dass sie es schaffen, zu Hause mit dem Pürierstab das so fein zu pürieren, wie die Hersteller das machen. Und dann haben sie es natürlich auch in der Hand, welche Obst- und Gemüsesorten sie wählen. Ob sie auch mal Gemüsesorten wählen wie Spinat, sage ich jetzt einfach mal, der halt nicht so ganz süß ist. Oder Brokkoli oder Blumenkohl, da gibt es ja eine ganz weite Spannbreite. Und deshalb würde ich auch immer sagen, dass man wenigstens ab und zu mal selber kochen kann, weil diese Breie schmecken dann ganz anders als die Fertigprodukte.
Und dann auch mal dem Baby Abwechslung gönnen.
Und dem Baby Abwechslung gönnen und auch nicht immer ganz so süß kochen. Man probiert das dann ja auch selber als Mutter oder als Vater natürlich auch. Ja. Und dann merkt man ja auch, wie das schmeckt. Und auch nicht zu jedem Brei dann tatsächlich Obst dazu tun. Also auch nicht in jedem Milchbrei da noch einen großen Klecks Obstpüree, sondern da kann man durchaus auch mal ein Gemüsepüree dazu tun.
Wo wir beim Pürieren sind, dann kommt noch eine andere Hörerfrage, die bezieht sich auf das, was wir vorhin besprochen haben, Smoothies. Also wenn ich für Erwachsene dann so ein Brei oder so ein Getränk püriere. Habe ich das richtig verstanden, dass bei der Herstellung eines Smoothies aus Apfel und Möhre die Zucker von beiden zu freien Zuckern werden? No. Bedeutet das, dass Smoothies in der Zuckerbilanz eigentlich genauso schädlich sind wie Säfte?
Ja.
Klare Antwort. Vielen Dank. Jetzt ist Herr Hoffmann in der Leitung. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo. Ich möchte über meine Erfahrung auf den Zuckerverzicht berichten.
Ja.
Und zwar mache ich seit Anfang Januar eine Intervallfastenkur, 16:8. Und in Kombination mit dem Zuckerverzicht, was die freien Zucker bedeutet. Das heißt, ich ernähre mich ausschließlich, oder nicht ausschließlich, zum größten Teil Low Carb. Dort, wo jetzt, wie beispielsweise, wenn Brötchen gebacken werden, dann braucht man ja Zucker für die Hefe. Da kann ich ja nicht drauf verzichten. Dann dürfte ich ja auch kein Brot mehr essen.
Aber Sie versuchen generell wenig, weil das eben die Leitung ist nicht ganz so gut. Low Carb, haben Sie eben gesagt. Also Sie versuchen generell wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen.
Genau, richtig.
Das war nicht akustisch nicht. Okay, gut.
Kein Problem. Und der positive Nebeneffekt ist für mich erstens die Gewichtsabnahme, dass ich jetzt schon ca. 18 Kilo verloren habe in diesem Zeitraum seit Januar. Und wenn ich das bei meiner Frau sehe, wenn die auf Zucker verzichtet, die hat starke Kopfschmerzen, was ich überhaupt nicht habe. Also ich habe ein wesentlich wohleres Wohlbefinden. Mir geht es wesentlich besser damit, mit dem Verzicht. Ich bin ein leidenschaftlicher, gerne Bäcker, Torten oder Kuchen. Mir macht das überhaupt nichts aus, wenn meine Familie mein selbstgebackenen Kuchen isst und ich quasi zuschaue.
Oh, Sie sind aber hart im Nehmen.
Ja, aber ist kein Problem für mich.
Ja.
Jetzt zwei Fragen.
Ja.
Ersten, wenn ich backe mir dann trotzdem auch mal ein Muffin mit Zuckerersatzstoffen, also wie Xylit oder sowas, ob das den Insulinspiegel steigert oder ob das Auswirkungen hat auf den Insulinspiegel. Und die zweite Frage ist, was meine Frau machen könnte, damit sie eben nicht die starken Kopfschmerzen hat, wenn sie auf Zucker verzichtet.
Ich gebe gleich weiter an Frau Alexi. Ein Hinweis, generell machen wir das immer, weil das ja eine Medizinsendung ist. Unsere Experten wissen sehr gut Bescheid, aber sie können natürlich nie eine quasi Diagnose auf dem Sender stellen. Also Frau Alexi kann generalisieren und kann sagen, kann ihre Frage so beantworten, aber sie kann jetzt vielleicht auch was zum Thema Kopfschmerzen generell sagen. Wie das jetzt bei Ihrer Frau ganz genau ist, da müssen wir immer sagen, unter Vorbehalt, weil dazu müsste sie wahrscheinlich doch besser mit einem Arzt sprechen oder so. Nur, dass das klar ist. Aber ich gebe jetzt mal weiter.
Ja, also erstmal gratuliere ich Ihnen dazu, 18 Kilo abzunehmen. Das ist schon wirklich eine Leistung. Ich halte das auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht durchaus für plausibel, weil Sie ja quasi drei Effekte sozusagen kombinieren. Und dieses Zuckerfasten, was Sie beschrieben haben, ist natürlich auch eine Möglichkeit, um sein Körpergewicht zu regulieren, weil zum einen verzichtet man ja auch auf zuckersüße Getränke, die ein Risikofaktor für die Entstehung von Übergewicht sind. Und oft ist das ja auch so, wenn man Zucker isst, dass man das dann oder Süßigkeiten, Desserts isst, dass man das zusätzlich isst. Mein Beispiel ist immer, wenn man in einem Restaurant ist und dann ein pikantes Hauptgericht bekommen hat, dann ist man satt. Aber nur so lange, bis einem die Dessertkarte gereicht wird. Und dann hat man plötzlich wieder Appetit. Und dieser Effekt heißt sensorisch-spezifische Sättigung. Das heißt, wenn man ist satt mit dem pikanten Geschmack, aber bekommt dann hinterher, wenn man eine andere Geschmacksrichtung angeboten hat, wieder Hunger oder Appetit. Und das führt dann natürlich unterm Strich zu einer höheren Kalorienaufnahme. Ihre Frage zu den Zuckeraustauschstoffen, das ist tatsächlich so, dass die auch zu einem Blutzuckeranstieg führen, aber der ist geringer als bei den normalen Zuckern, sag ich mal. Und zu den Kopfschmerzen Ihrer Frau, das überrascht mich eigentlich, weil das würde ja bedeuten, dass sie eine richtige Unterzuckerung hat. Da würde ich dann wirklich vielleicht mal mit dem Hausarzt drüber sprechen, ob er da mal, wenn sie tatsächlich diese Kopfschmerzen hat, den Blutglukosespiegel misst und dann mal guckt, ob der wirklich unter dem Normalwert ist. Das wäre vielleicht eine Erklärung, aber ich halte das, nur weil man auf Zucker verzichtet, verzichtet man ja nicht auf andere Kohlenhydrate auch. Deshalb halte ich das eher für unwahrscheinlich, dass es daran liegt.
Okay, vielen Dank.
Aber vielen Dank für Ihre Geschichte, das ist sehr, sehr motivierend. Vielen Dank, auf Wiederhören. Herr Schmid, hallo, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo.
Schmidt, mein Name.
Oh, Entschuldigung.
Ja. Ja. Ich habe eine Frage zum Suchtpotenzial des Zuckers. Es kam jetzt gerade auch zur Sprache, dass man eben, obwohl man eigentlich satt ist, Lust hat auf süße Sachen und eigentlich ja den ganzen Tag oft was Süßes essen kann. Bei mir ist es so. Und da gibt es ja die Theorie, dass es da Rezeptoren im Darm gibt bei der Verdauung, die das auch ans Gehirn melden, dass sie Zucker, Industriezucker oder einfach diesen freien Zucker brauchen, vermeintlich, und dass eben diese auch ja suchtartigen Symptome auslöst. Ist das laut der Expertin so, ist das erwiesen? Und das Zweite eben, ist es bei diesen Austauschstoffen, eben Xylit, also oder Birkenzucker und dieses Stevia, ist das dort nicht so? Könnte man das dem dadurch entgegenwirken? Oder bei welchen Indikationen überhaupt ist es angebracht, den Zucker zu ersetzen durch diese Stevia- und Birkenzuckerprodukte?
Mhm. Ich gehe gleich weiter.
Ja, das sind ja eine ganze Reihe von Fragen. Und das Wichtigste, die wichtigste Antwort haben Sie quasi schon selbst gegeben. Ein Zucker erzeugt einen suchtartigen Effekt. Das ist keine richtige Sucht. Es ist ganz richtig, wie Sie das beschrieben haben. So Zuckerrezeptoren finden wir nicht nur auf der Zunge, um die zu schmecken, sondern es gibt auch welche im Darm. Und über die Darm-Hirn-Achse kriegt dann auch das Gehirn mit, dass wir etwas Süßes gegessen haben. Aber und das führt dann dazu, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Das ist ein Hormon, das Wohlbefinden signalisiert. Wenn Sie Heroin nehmen, wird das auch ausgeschüttet. Und deshalb wird angenommen, wird immer wieder behauptet, dass Zucker süchtig macht. Tatsächlich ist das aber so, dass andere Symptome einer Sucht fehlen. Also ich habe noch nie was von Beschaffungskriminalität gehört, wenn jemand keinen Zucker bekommen hat. Und außerdem ist es so, dass andere positive Ereignisse, also die als positiv empfunden werden, auch Dopamin ausschütten. Zum Beispiel, wenn sie schöne Musik hören oder wenn sie sich auch mit Freunden treffen. Das sind alles Ereignisse, die einen Dopaminausstoß auslösen, aber noch lange keine Sucht auslösen.
Aber also, es geht in die Richtung, sagen Sie, suchtartig, ähnlich,
ja,
haben Sie gesagt,
oder? Ja, es ist angenehm. Es ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir es als angenehm empfinden.
Es ist ja auch so, dass man dann denkt, ich esse keine Schokolade. Und dann geht man hin und isst die Tafel Schokolade auf, obwohl man sich vom Kopf, das macht es aber noch nicht zur Sucht.
Ja, also ich würde eher sagen, das ist wie bei dem Pavlovschen Hund, dass der zum Beispiel konditioniert ist, zu bestimmten Situationen etwas Süßes zu essen. Zum Beispiel, wenn man dran gewöhnt ist, regelmäßig nach der pikanten Hauptspeise was Süßes zu essen, dann wartet unser Körper das auf und läutet dann sozusagen so ein kleines Glöckchen in unser Bewusstsein und sagt dann uns, dass da fehlt noch was.
Es wird ja auch oft verbunden mit so schönen Sachen, sei es die Geburtstagstorte oder sei es, ich belohne mich mit einer Süßigkeit oder mit einem Eis feiere ich den Sommer oder den Frühling oder sowas. Vielleicht spielt das auch eine Rolle.
Ja, süße, kalorienhaltige Lebensmittel, am besten noch in der Kombination süß und fettig. Das sind ja so Celebrity Foods. Also wenn wir eine Geburtstagsfeier haben, essen wir Kuchen oder kaufen uns zu Ostern und Weihnachten. Süßigkeiten. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir so assoziativ einfach lernen, dass positive Anlässe mit etwas Süßem verbunden werden.
Jetzt hat der Herr Schmidt noch gefragt, ob das durch diese Zucker, also durch Zuckerersatzstoffe oder Zuckeraustauschstoffe, ob man das dadurch quasi so ein bisschen dieses Verlangen danach so ein bisschen in den Griff bekommen kann, besser.
Das kann man natürlich auch, weil diese Süßstoffe auch an dieselben Rezeptoren binden und dann im Gehirn den Geschmack süß auslösen. Aber die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt in ihrer Stellungnahme von 2023 nicht, dass man das jetzt nimmt, um tatsächlich abzunehmen. Da gibt es zumindest langfristig keine Evidenz für. Aber wenn man mal ab und zu auch mal süßstoffgesüßte Lebensmittel isst, ist das aus meiner Sicht in Ordnung. Wobei man auch nicht alle Süßstoffe immer über einen Kamm scheren kann. Es gibt immer mal wieder Diskussionen, dass die dann einzelne Süßstoffe doch eine negative Wirkung haben. Zum Beispiel gab es eine kleine israelische Studie, in der untersucht oder festgestellt wurde, dass Saccharin die Darmmikrobiote, also die Mikroorganismen, die in unserem Darm leben, verändern und dann dazu führen, dass Mäuse im Tierversuch auch ein bisschen eher übergewichtig wurden. Aber das sind nur kleinere Studien. Da würde ich jetzt noch nicht von ausgehen, dass das hundertprozentig bewiesen ist.
Ich sage immer einen Schritt noch vom Tier zum Menschen. Vielen Dank für diese interessanten Fragen. Die Sucht nach der Schokolade. Frau Selger, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, hallo. Ich habe eigentlich eine gegensätzliche Frage gestellt. Und zwar, bei mir ist alles andersrum. Meine generelle Frage ist, ob es möglich ist, dass man von Geburt an schon was gegen einen süßen Geschmack hat. Ich habe schon als Kleinstkind, ich bin 1941 geboren und es war echt eine Zeit, eine schwierige Zeit, wo es überhaupt nichts Süßes gab, keine Schokolade, keine Pralinen. Meine Mutter hatte aber extrem gute Verbindungen, Beziehungen. Bei uns gab es Schokolade. Ich habe das abgelehnt. Ich habe das nicht gemocht bis heute. Ja, und meine generelle Frage ist, wenn ich jetzt hier zum Kaffee trinken, ich bin ja nun Jahrgang 41, und da wird natürlich Kaffee und Torte und alles, die schönen Sachen, die Sie beschrieben haben, die esse ich widerwillig. Ich lasse meistens die Hälfte liegen und muss dann erklären, warum mag ich das nicht? Hat man da eine Erklärung, dass er das mitbekommen hat von Geburt an? Wie gesagt, als Kleinkind, 2, 3 Jahre, ich habe nichts mit Marmelade gegessen. Ich habe immer Leberwurst verlangt, als ich noch nicht kauen konnte, keine Zähne bis heute. Ich lehne Cola, die Säfte, alles gibt es bei mir nicht. Die erste Frage ist es geburtsmäßig oder kann man auch zu wenig, dass man zu wenig Zucker zu sich nimmt?
Mhm. Frau Alexi.
Ja, das ist ein ganz spannender Bericht, was Sie da geschildert haben. Und ich bin aber ziemlich sicher, dass Sie zumindest als Säugling ein süßes Lebensmittel bekommen haben. Ich nehme an, Ihre Mutter hat Sie gestillt.
Die hat mich gestillt, da gab es halt nichts
anderes. Ja, genau, da gab es halt nichts anderes. Und Stillen ist ja auch die beste Ernährung für Säuglinge, die natürliche Ernährung. Aber Muttermilch enthält eine relativ große Menge an Laktose, mehr als beispielsweise Kuhmilch. Und die schmeckt auch süß. Also haben Sie sozusagen als Säugling auch schon Zucker zu sich genommen, also Milchzucker. Und es ist ja normalerweise angeboren, dass man süße Lebensmittel bevorzugt, aber da gibt es natürlich auch eine gewisse Varianz und Sie gehören dann wahrscheinlich zu den, ich sag mal, glücklichen Menschen, die keine starke Süßpräferenz haben. Und das ist aber auch nicht weiter schlimm. Also solange Sie auch Obst und Gemüse essen, wovon ich jetzt mal ausgehe, da ist das nicht schlimm, wenn Sie keine Schokolade und keine Gummibonbons essen.
Also von daher, machen Sie das weiter, nehmen Sie zum nächsten Kaffeekränzchen vielleicht dann einen Apfel mit oder eine Möhre dann vielleicht oder so ein Stück, ein belegtes Brot, ein Leberwurstbrot. Vielen Dank, das war sehr interessant. Zucker schmeckt den allermeisten, nicht allen, wie wir jetzt gelernt haben, aber den allermeisten. Aber in größeren Mengen ist er schlecht für unsere Gesundheit. Darüber haben wir in dieser Sprechstunde gesprochen. Vielen Dank an Sie, Frau Dr. Alexi, für Ihre Erklärungen, für Ihre Antworten, Ihre Einordnung. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen und Anmerkungen, für die Mails, die Sie uns geschrieben haben. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.